Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit euch allen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem heutigen Jubilaren-Gottesdienst. Wir haben schon für euch alle gesungen. Hat jemand genau heute Geburtstag? Nein, in dem Fall ist es wirklich für alle gewesen. Viele von euch, die heute hier sind, ein gewisses Jubiläum haben so eine Karte bekommen, davor eine angeklebt. Mit einer Eule drauf. Und viele Tiere, denen tut man bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Der Esel sei stur, der Fuchs soll schlau sein, die Sau ist saudumm und die Eule gilt als weise. Aber warum eigentlich gilt der Vogel als weise? Möglicherweise liegt es an seinem ruhigen, beobachtenden, melancholisch abgeklärten Blick. Doch ich denke, es liegt eher daran, dass die Eule geheimnisvoll ist. Sie ist in der Nacht unterwegs. Die wenigsten können sie häufig beobachten. Und ich denke, manche hier innen haben noch gar nie eine freilebende Eule gesehen. Und so entzieht sich die Eule der Allgemeinheit. Vielleicht ein bisschen so wie die Weisheit. Sie ist etwas Spezielles, etwas Extraordinäres, etwas Unverständliches. Aber was ist Weisheit überhaupt? Das ist gar nicht so einfach zum Schreiben. Grundsätzlich kann man sagen, Weisheit ist die Begabung, gute Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen wie, wo will man wohnen? Wen soll man heiraten? Was macht man mit seinem Geld? Wie geht man mit den Eltern um, wenn sie schwierig werden? Weisheit ist die Begabung, in all diesen Fragen gute Entscheidungen zu treffen. Aber die Weisheit definiert nicht, was gut und schlecht ist. In der Bibel ist Weisheit ein Riesenthema. Im Alten Testament so sehr, dass mehrere Bücher zur sogenannten Weisheitsliteratur zusammengefasst wurden. Zum Beispiel das Buch Hiob, das man vielleicht schon mal gehört hat. Psalmen, Sprichwörter Salomos und ein paar andere. Und in diesen Büchern wird behandelt, wie man weise wird, wie man weise handelt und wie man weise bleibt. Und ich möchte euch heute ein paar Eindrücke aus diesem reichhaltigen Schatz von der Weisheitsliteratur weitergeben. Und dazu werden wir drei Personen anschauen, die im Alten Testament als besonders weise gelten. Und anhand von ihnen lässt sich gut zeigen, was die Bibel eben meint mit weise werden, weise handeln und weise bleiben. Doch jetzt möchte ich noch beten zum Anfang. Gott, wir danken dir, dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Ich danke dir für all die Jubilare, die du schon so lange durchs Leben trägst. Du siehst jedes einzelne von uns. Du siehst, was uns beschäftigt, wo wir mit unseren Gedanken sind. Ich bitte dich, sprich du zu jedem einzelnen von uns. Amen. Gott, wie kann ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. So lesen wir es im Psalm 119, Teil von der Weisheitsliteratur. Und gerade diese Frage dürfte sich ein junger Mensch aus der Bibel besonders gestellt haben. Wie kann ich meinen Weg unsträflich gehen? Und das war der Daniel. Der Daniel war als Teenager und ist aufgewachsen in Jerusalem, in der Hauptstadt von einem darbenden Königreich. Die Stadt ist erobert worden von einem fremden König und der hat alle gut gebildeten jungen Leute mitgenommen. Auch der Daniel ist von seiner Familie entführt worden und verschleppt in ein fremdes Land, über in den heutigen Irak. Eine fremde Sprache wird um ihn herum geredet. Er bekommt einen neuen Namen, jetzt heisst er nicht Daniel, sondern Belsazar, benannt nach einer babylonischen Gottheit. Und wie es so sitten ist, hat man zukünftige Staatsangestellte kastriert. Ja, dann kommen sie nicht auf die Idee, selber König zu werden, weil sie haben ja keinen Sohn, der könnte den Thron übernehmen. Das ist die Logik dahinter. Der junge Giel wird dann in eine Schule für angehende Provinzverwalter von Babel gezwungen und muss dort mit Jungen aus der ganzen Welt die babylonische Sprache, die babylonische Keilschrift, das Rechnungssystem und die Verwaltung lehren. An diesem fremden Ort, weg von der Familie, fragt sich der Daniel, wie? Wie kann ich dem treu bleiben, wo ich bin? Wie kann ich mir treu bleiben? Meiner Herkunft und meinem Gott. Und vielleicht hat er sich erinnert an einen Spruch von Salomo, wo er lautet: Mein Sohn, gehorche deinem Vater, der dich erzieht, und lehne die Anweisung deiner Mutter nicht ab. Denn die Erziehung der Eltern schmückt dich wie ein schöner Kranz auf deinem Kopf, wie eine Kette um deinen Hals. Die Erziehung der Eltern als Schmuck. Finde ich ein unglaublich schönes Bild. Erziehung ist gleich schmücken, würde man hier sagen. Und der Daniel hat eine jüdische Erziehung genossen. Ihm ist der Glaube an Gott nahegelegt worden. Und er entscheidet sich, den hochzuhalten, auch in der Fremde. In einem Land, wo alle anderen fremde Götzen anbeten, um sich so beim König einzuschmeicheln. Er entscheidet sich, die jüdische Lebensweise beizubehalten, dem Gebot von Mose zu folgen und seine Hoffnung nur auf einen Gott zu setzen. Und wenn man die Geschichte von Daniel liest, dann sieht man, dass er sehr viel aufs Spiel setzt für das. Aber es funktioniert. Gott ist ihm zur Seite und tut seine Treue mit Treue erwidern. Und mit Daniel sagt sich schön, was in den Sprüchen 9, Vers 10 steht. Da heißt es: Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang vor Weisheit. Und es ist der Anfang von der Geschichte von Daniel. Und er wird im weiteren Verlauf zu einem von den höchsten Staatsangestellten im Babylonischen Reich. Berühmt über die Grenzen hinaus für seine Weisheit. Der junge Daniel hat aber auch gemerkt, dass es allein sehr schwer ist, dem Gott treu zu bleiben. Und darum sucht er sich unter den anderen Verschleppten aus Jerusalem Gleichgesinnte. Drei junge Männer werden seine besten Freunde. Und so wie er, gehen auch sie das Risiko ein, ihrem jüdischen Glauben festzuhalten, mitten in der Fremde. Das sind die drei, die dann später im Feuerofen landen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er sagt, also Daniel sagt sich: Ich umgebe mich jetzt mit Leuten, die meine Ziele teilen. Und das ist auch ein Weg, der weise ist. So macht man es auch heute. Wenn man als junger Mensch sagt, ich will eine Karriere anlegen im Sport, ja, dann sollte ich nicht mit den Rauchern und Kiffern befreunden. Denn das ist nicht gut für die Lunge. Und eine gute Lunge brauchst du im Sport. Ähnlich ist es im Glauben. Wenn du willst im Glauben festbleiben und verankert bleiben, dann umgib dich mit Leuten, die das auch wollen. Und genau das macht es beim Daniel aus. Die zwei, die Freunde, die er um sich hat, und die Gottesfurcht. Und die führen zur Weisheit. Und ich schließe den ersten Teil mit ein paar Versen aus der Weisheitsliteratur, die ein bisschen umschreiben, wie Weisheit in jungen Jahren aussieht. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Darum geh zusammen mit den guten Menschen deinen Weg und lebe wie die Rechtschaffenen. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Obschon es ja nicht immer lustig ist, ein Kind zu sein, ist das wahrscheinlich die unbeschwerteste Lebensphase. Man trägt wenig Verantwortung, weder für sich noch für andere. Und das ist das, was sich ändert, je erwachsener das man wird. Man muss auf eigenen Beinen stehen, die Wohnung selber putzen, die Wäsche wäscht sich auch nicht von allein. Zu den Finanzen muss man selber schauen und das Sinn kommt erst recht. Als junge Erwachsene muss man viele Entscheidungen treffen, die den Rest des Lebens maßgeblich werden beeinflussen. Die berufliche Orientierung im jungen Erwachsenenalter stellt die Weichen viel mehr als die Auswahl von der Lehre im Teenie-Alter. Partnerwahl hat Konsequenzen für den Rest des Lebens. Wo soll man sich niederlassen? Auf dem Land, in der Stadt, Haus, Wohnung? Soll man Kinder bekommen? Oder das Kapitel lieber auslassen? Auch in dieser Lebensphase fängt die Zeit plötzlich an zu rasen. Kinder und Jugendliche nehmen die Zeit noch viel intensiver wahr. Man sagt, dass der Mensch die ersten 20 Lebensjahre etwa gleich intensiv wahrnimmt wie der Rest des Lebens. Und sobald man mal 20 war, dann fangen Wochen, Monate und Jahre plötzlich an, wie im Flug vergehen. Und ich habe mir sagen, das wird immer schlimmer. Was macht man mit dieser Zeit, die rasen? Geht man in die Politik? Geht man sich in einem Verein engagieren? Verbringt man es lieber mit Gamen am Computer? Sucht man sich ein zeitaufwendiges Hobby? Tut man nur arbeiten die ganze Zeit? Oder Familie gründen? Oder probiert man alle 7 Sachen unter einen Hut zu bringen? Bei all diesen Entscheidungen ist Weisheit hilfreich. Weisheit hilft, die Last von dieser Verantwortung besser zu tragen. Und es gibt eine Person in der Bibel, die die Bürde von der Verantwortung besonders gespürt hat und sich gleichzeitig sehr viel Gedanken über Weisheit gemacht hat. Und das ist der berühmte König Salomo. Salomo hat seinen Thron vom König David geerbt. David war der mit den Steinschleudern. Als der Salomo den Thron hat übernommen, war die Region befriedet gewesen. Und er hat sich der Innenpolitik widmen, am Palast bauen und am Sinieren. Trotzdem, Verantwortung für ein ganzes Volk zu tragen, hat schwer auf ihm gelastet. Als er ganz jung König war, hat er mal auf einer Reise einen Traum gehabt während dem Schlafen. Und Gott ist ihm begegnet und hat gesagt, Salomo, dein Vater war ein Treuer, du hast den Thron geerbt, ich erfülle dir einen Wunsch. Der Salomo antwortet im Traum, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. In anderen Worten, Salomo wünscht sich Weisheit. Der Schöpfer vom Universum sagt, du hast einen Wunsch zu gut. Langes Leben, Reichtum wäre das Naheliegende. Aber er wünscht sich Weisheit, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und weil Gott das so gefällt, bekommt er die anderen Sachen auch noch gerade dazu. Am Salomo sein Wunsch wird erfüllt. Er wird weise. Die Bibel berichtet von seinem weisen Urteil als Richter. Kennt ihr vielleicht die Geschichte mit den 2 Frauen, die ums Baby streiten? Ja. Und er nachher sagt, ah, ich erzähle es euch, das ist echt toll. Kommen 2 Prostituierte und sagen, wir wollen oben neben zusammen im gleichen Zimmer. Wir haben beide ein Baby. Da ist ein Anschauungsbeispiel. Gleich gross. Und in einer Nacht ist das eine Kind verstorben. Plötzlich ein Kind tot. Und die das Kind tot hatte, hat es dann austauscht. Hat das lebende Kind von dieser genommen und ein totes ins Bett gelegt. Die hat das am nächsten Morgen natürlich gemerkt, das ist nicht mein Kind. Weil Babys sehen nicht alle gleich aus. Auch wenn man das manchmal meint. Und die 2 Frauen gehen zankend zum König und sagen, Salomo, das ist mein Kind. Und die andere sagt, das ist mein Kind. Der Salomo muss jetzt entscheiden und ein Urteil fällen. Und dann sagt er, gut, die streiten ums Kind, wir machen einen guten Kompromiss, holen das Schwert, halbieren sie damit. Die Mutter bricht in Tränen aus und sagt, nein, gib es lieber der anderen. Und die nicht die Mutter ist, sagt, das ist eine gute Idee, wenn ich es nicht habe, soll sie es auch nicht haben. Und dann merkt Salomo, wer die richtige Mutter ist. Und für das Urteil dort ist er über die Landesgrenze heraus bekannt worden. So hat er als Richter gelebt, als Richter funktioniert und hat seine Fähigkeiten als König immer mehr ausgebaut. Der Salomo hat bei seinen Entscheidungen bewusst den Gott von seinem Vater David ins Zentrum gestellt. Auf seinem Glauben, auf dieser Hoffnung auf Gott, hat er seine Entscheidungen gebaut. In seinen Entscheidungen hat er sich gefragt, was ist gerecht aus Gottes Sicht? Was ist richtig aus Gottes Sicht? Doch der Salomo ist nicht auf diesem Weg geblieben. Die Geschichte von Salomo zeigt auch, wie schwierig das es ist, weise zu bleiben. Der Reichtum und seine vielen Frauen haben ihm irgendeinen den Kopf verdreht. Und er hat nicht mehr gewusst, dass Gott die Basis ist von seinem Glauben, von seiner Weisheit. Trotzdem hat er einen grossen Teil von der biblischen Weisheitsliteratur verfasst. Ja, gell. Und ich lese euch ein paar Verse vor. Aus der Weisheitsliteratur, die die Lebensphase in der Mitte vom Leben ein bisschen umschreiben. Wir lesen im Kapitel 10, Vers 9. Wer unbescholten seinen Weg geht, lebt sicher. Wer aber krumme Wege geht, dem kommt man irgendwann auf die Schliche. Bestelle erst dein Feld und sorge für deinen Lebensunterhalt, bevor du eine Familie gründest. Kann man so machen, muss man nicht. Der nächste ist auch schön. Haus und Besitz erbt man von den Vorfahren. Aber eine verständnisvolle Frau schenkt einem nur der Herr. Mein Sohn, iss Honig, denn das ist gut. So süß wie Honig für deinen Gaumen, so wertvoll ist Weisheit für dein Leben. Suche sie, dann hast du eine sichere Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Im Salomo zeigt sich, die Ehrfurcht vor Gott ist wirklich das Zentrum und Basis vor Weisheit. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft und die Würde der Alten ist ihr graues Haar. So steht es in den Sprüchen im Kapitel 20. Da das Motivation nicht zu werben. Weisheitsliteratur spricht sehr würdevoll von den älteren Menschen. An mehreren Stellen werden sie für ihre Lebenserfahrung hochgeschätzt. Doch die Bibel kennt keinen direkten Zusammenhang zwischen steigendem Alter und wachsender Weisheit. Unser Volksmund sagt, Alter schützt vor Torheit nicht. Und ausnahmsweise hat der Volksmund mal recht. Denn nicht zwingend steigt die Weisheit mit zunehmendem Lebensalter. In den Sprüchen heißt es, Gott allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Die Sprüche sagen also, Weisheit wächst nicht einfach von allein. Sonst ist es ein Geschenk Gottes, das aus der Gottesfurcht entsteht. Über Kind und Jugend und über die mittelalterlichen bilden wir ein, aus eigener Erfahrung über Weisheit können zu reden. Doch bei den Älteren masse ich mir das nicht an. Und ich habe in letzter Zeit eine ältere Frau besucht und habe sie gefragt, was ist für dich eigentlich Weisheit? Ja, wie würdet ihr die Frage beantworten? Ihre Antwort hat mich überrascht. Und je länger dass ich darüber nachgedacht habe, desto treffender habe ich sie gefunden und desto mehr ist mir bewusst geworden, dass ich niemals darauf herkomme. Ich möchte ihre Antwort heute mit euch teilen. Die ältere Frau sagt zu mir, Weisheit bedeutet für mich, versöhnt zu sein. Versöhnt? Mit was? Versöhnt damit, dass das Leben halt manchmal nicht mehr anders durch ist gegangen, als ich wollte. Dass es Umwege gemacht hat oder sehr schwierige und steile Passagen beinhaltet. Versöhnt sie damit, dass Krankheit mich oder Freunde geschlagen hat und ihnen Freude und Lebenskraft geraubt hat. Versöhnt sie damit, dass man liebe Menschen verloren hat, wo man doch noch so lange mit nicht zusammen sein wollte. Versöhnt sie mit solchen Sachen, heisst, dass man nicht mehr hadert. Dass man sich nicht andauernd fragt, was wäre wenn? Sondern dass man es annimmt und erträgt. Doch meine Gesprächspartnerin ist noch nicht fertig. Sie sagt, es gehört noch etwas zur Weisheit. Nämlich eine tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit für all das Schöne, was einem das Leben dann doch auch noch geschenkt hat. Weisheit. Versöhnt sie mit dem, was weniger gut war. Und gleichzeitig sehr dankbar sein für das Gute. Und beides können sehen. Mir hat die Definition sehr gefallen. Und ich hoffe, euch auch. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das ist eine zutiefst biblische Definition. Es gibt nämlich drei Personen im Alten Testament, die als besonders weise gelten. Der Daniel, der Salomo und der Josef. Und zum Josef passt die Beschreibung von Weisheit. Jetzt soll ich sagen, ich fuss aufs Auge, aber es klingt so negativ. Sie passt einfach hervorragend. Der Josef hat nämlich in seinem Leben im wahrsten Sinne vom Wort ziemlich viele Tiefs erlebt. Er war einer von 12 Brüdern und die anderen und 10 von denen haben ihn überhaupt nicht gern gehabt. Sie waren neidisch auf ihn. Und einmal haben sie ihn in einem tiefen Brunnen versenkt. Und einen dann wieder rausgeholt und in die Sklaverei verkauft. Die eigenen Brüder haben ihn in die Sklaverei verkauft. Dort ist er verleugnet worden und unschuldig im Gefängnis gelandet. Ja, also dem ist wirklich mies gegangen. Und er war schon älter, als sich das Leben hat davon wenden. Durch Gottes Kraft und Weisheit hat er den Traum vom Pharao können deuten. Und der Traum hat gesagt, es kommen 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Und der Josef hat dann den Auftrag bekommen, das Land auf die Krise vorzubereiten, Vorräte anzulegen und später zu verkaufen. Und so ist er zum zweitmächtigsten Mann im mächtigsten Land der damaligen Zeit geworden. In Ägypten. Er hat eine Frau bekommen, er hat Kinder bekommen, er hat Macht bekommen, Reichtum, eine fette Villa. Er hat alles gehabt, was er sich wünschen kann. Und dann, eines Tages, stehen ihm seine Brüder gegenüber. Die hatten Hungersnot im heutigen Israel, weil es nicht mehr geregnet hat. Und sie ins reiche Ägypten herabgekommen, weil sie Essen kaufen wollten. Und das war die Gelegenheit zur Rache. Jetzt zahle ich es denen heim. Aber der Josef macht es nicht. Obschon sie ihm Schlimmes angetan, ist er mit dem Schlimmen versöhnt. Und er ist darum bereit, sich auch mit seinen Brüdern zu versöhnen. Dankbar schaut er auf das Gute, was aus dem Schlimmen entstanden ist. Hätte sie ihn nicht in Sklaverei verkauft, könnte er ihnen jetzt nicht Brot verkaufen und so seine Familie retten. Er entscheidet sich dafür, ihnen zu vergeben. Und da zeigt sich die Weisheit, wie sie die ältere Frau beschrieben hat. Versöhnt sie mit den Tiefs, dankbar für das, was daraus ist gekommen. Und der Josef sagt zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Was für eine vorbildliche Haltung. Und so endet die Geschichte mit einem Happy End, obwohl es überhaupt nicht danach ausgesehen hätte. Wo der Josef weise handelt. Und ich schließe auch diesen Teil mit ein paar Versen aus der Weisheitsliteratur. Da heisst es zum Beispiel im Kapitel 20, 22. Nimm dir nicht vor, Unrecht heimzuzahlen. Vertraue dem Herrn denn er wird dir zum Recht verhelfen. Der nächste steht wirklich in der Bibel. Alte Menschen sind stolz auf ihre Enkelkinder. Und Kinder sind stolz auf ihre Eltern. An Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Ja, schreibe sie dir tief in dein Herz. Und der Letzte umschreibt schön, was mit dem Versöhnsein gemeint ist. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Und wer Weisheit hat, der kann dankbar sein dafür, denn sie ist ein Geschenk von Gott.